Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Klasse, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky. Sandra, Peter und ich haben das Spanien-Wochenende in den Knochen, aber wir sind glücklich, denn unterm Strich war es herrlich, oder? Also ich fand's super vom Wetter her, von allem, was dazugehört, irgendwie fast schon wie früher.
Fast schon wie früher, vor allem Sascha, weil Zuschauer da waren. Also ich meine, gut, klar waren jetzt nicht so ganz viele, aber immerhin guckt man rüber auf die Haupttribüne, wenn man da im Fahrerlager steht, beziehungsweise zum Beispiel auf dem Dach oder sieht man dann ja auch auf den Fernsehschirmen und da sitzen Menschen und das fand ich schon echt cool.
Ja, definitiv. Glaube ich, 1000 waren es insgesamt. Und was ja auch schön war, dass auch mal wieder der ein oder andere VIP vorbeigeschaut hat. Auch das hat man ja in den letzten Wochen, Monaten schon so ein bisschen vermisst, das bunte Treiben. Und dieses Mal, wie auch schon das letzte Mal, das Spice Girl, ich glaube Ginger Spice ist es, ne? An der Seite von Christian Horner, die zwei, Gary Halliwell ist es, glaube ich, ne? Und nicht nur sie, die gehört ja mehr oder weniger schon zum Stammpersonal, sondern auch der Kollege Dominic Thiem, prominenter Zuschauer aus der Tenniswelt. Sandra, den hast du auch gleich mal verarztet, gleich ein Interview mit ihm gemacht und auch Antoine Griezmann, ne, der französische Fußballstar im Diensten von FC Barcelona. Auch die waren da. Also so langsam aber sicher hat man das Gefühl, dass man sich wieder der Normalität so ein bisschen nähert, was ja top ist.
Ja, definitiv. Vor allem, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe Dominic Thiem jetzt nicht auf den ersten Blick erkannt, weil ich war ein bisschen geblendet von seinem Outfit, das er anhatte. Das war dann doch ein bisschen speziell.
Wie ein Schlafanzug sah das aus.
Hat er einen Tennisschläger dabei gehabt?
Nee, hat er nicht. Und da habe ich dann echt schon irgendwie zweimal hingucken müssen, bis ich ihn dann irgendwie auch erkannt hatte. Und ja, leider Antoine Griezmann habe ich einfach zu spät gesehen, weil sonst hätte ich natürlich auch noch versucht, den zu verhaften. Aber Dominic Thiem, also wirklich Respekt für dieses Outfit, ist schon fast, also hatte ich so kurz den Eindruck, ein bisschen Hamilton-like.
Was war denn das? Das war irgendwie so ein blauer Lappen, den der anhatte,
naja,
oder? Also so genau habe ich es nicht gesehen.
Es war eigentlich eine Kombination, weil Hose und Sweatshirt waren im Prinzip das Gleiche. Ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, aber eigentlich sah es ein bisschen aus wie so ein Jogginganzug, den man zu Hause auf dem Sofa anzieht, aber in sehr stylisch.
Kostet aber wahrscheinlich 2000 Euro.
Die Hose.
Die Hose. Wem hat er die Daumen gedrückt? Weiß man das?
Ja, er war ja Gast von Alpha Tauri. Also würde ich jetzt mal behaupten, er hat den Alpha Tauri-Jungs die Daumen gedrückt. Ich meine, lief ja dann für Pierre Gasly am Ende nach seiner, ich sage jetzt mal, Achterbahnfahrtrennen noch ganz okay, würde ich sagen. Aber er hat auch gesagt,
immerhin noch ein Pünktchen geholt, ne?
Er hat auch gesagt, er war das erste Mal auch live vor Ort bei einem Formel-1-Rennen. Und das war ja auch eine relativ spontane Aktion, nachdem er ja im Halbfinale in Madrid ausgeschieden ist, hat er sich dann relativ spontan entschieden, herzukommen.
Ja, warum auch nicht? Ich meine, hatte nichts anderes vor, ne? Ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Alexander Zverev, den Deutschen. Ja, also ich fand es trotzdem, wie ein Merk jetzt, dass die Normalität so ein bisschen einkehrt. Sag mal, Peter, was ist denn bei dir im Hintergrund los? Da ist so laut. Wo bist denn du?
Ich sitze in der Hotellobby. Wir gucken ja auch eventuell, dass wir gleich noch auf ein Cerveza, auf ein eiskaltes noch rausgehen, also ein Bierchen noch trinken. Hier in Barcelona ist ja auch schon wieder ein bisschen Normalität angesagt im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland haben. Also die ein oder andere Lokalität hat noch auf. Also wir holen uns wahrscheinlich dann irgendwas auf die Hand, ne? Ein schönes Baguettchen und holen uns ein Bierchen und dann zieht's uns oben auf die Dachterrasse. Wetter ist jetzt nicht mehr ganz so gut, ist ein bisschen frischer geworden, aber ja, deswegen ist hier so ein bisschen Trubel im Hintergrund. Auch die Kollegen von Sky Italia laufen hier ein und aus. Auch den einen oder anderen von uns habe ich schon gesehen. Also hier ist ein bisschen großer Bahnhof gerade.
Ja, man muss ja das sowieso so vorstellen. Da ist ja, wenn das Rennen rum ist, geht ja eigentlich sofort die Abbauaktion los bei den Teams und bei uns, bei den TV-Stationen ja auch. Also das finde ich immer Wahnsinn, wie sie da alle rumwuseln und machen und tun. Also wir sind ja relativ früh dann fertig mit der Arbeit, aber die Kollegen, die Kameras bedienen, die Kabel legen und ziehen und die haben schon echt noch viel zu tun. Ne?
Bis 10 Uhr, ne?
Ja, manchmal sogar noch länger.
Bis 10 Uhr heute. Ich habe gerade mit dem Tobi gesprochen, unserem Kameramann, den ihr ja auch von unseren Stories kennt bei Instagram und Co. Also der hat mir gesagt, 10 Uhr geht der Bus zurück. Also die müssen schon echt schuften. Langer Tag. Wir sind dort morgen um kurz nach 9 an die Strecke gefahren. Da weiß man dann am Ende auch, was man getan hat. Also ich merke meine Füße schon, die qualmen schon ordentlich heute nach dem Tag. Aber ja, wie gesagt, das Pensum von den Jungs aus der Produktion ist da nochmal ein bisschen härter. Was sagt er zum Rennen selbst?
Ja, na, ich wollte noch sagen, das ist sowieso krass, ja, die bei so einem Doppeldecker Portugal und dann Spanien, die sind ja eigentlich nur im Dauereinsatz, die bauen auf, bauen ab, bauen auf, bauen ab und da sind ja auch die ganzen Kabel zu legen ins Fahrerlager vom TV-Compound und wieder zurück, dann die Antennen, die aufgebaut werden müssen, damit diese ganzen Funkstrecken funktionieren von den Kameras. Wir waren ja auch wieder an der Strecke mit dem Timo Glock, unserem Experten, der ja dann auch direkt dahin muss, das heißt, da muss ja dann die Kamera, die über Funk dann das Signal sendet, auch funktionieren. Das heißt, da müssen ganz lange und hohe Antennen aufgebaut werden, dass das überhaupt funktioniert. Also nochmal echt tiefen Respekt von all den Jungs und Mädels, die da mithelfen, die da aufbauen und da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes viel Schweiß und Zeit investieren. Das Rennen hat auch ein bisschen Schweiß gekostet, glaube ich, vor allem am Kommandostand. Ne? Das war ja eine Strategieschlacht. Wahnsinn.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen auch schon Start und Restart waren ja spektakulär, ne? Wie der Max da rausgeschossen ist beim Start. Das war echt klasse. Ich glaube, ich habe es vorne ja auch noch gesagt in der Moderation, ich glaube seit 2018 33. Runde, jede Führungsrunde kam von Lewis Hamilton und das hat der Max zumindest mal geschafft, diesen Run zu unterbrechen. Das war wirklich großartig, was er da gemacht hat. Allerdings dann am Ende gab es ein bisschen Konfusion. Ne? Sandra, du hast ja auch mit Max gesprochen. Der Boxenstopp, der war ein bisschen anders als eigentlich geplant.
Ja, richtig. Ich habe dann natürlich auch gefragt, was da so schiefgelaufen ist, weil wir kennen das ja normalerweise von den Formel-1-Teams. Da greift jedes Rädchen ins andere und das funktioniert hochprofessionell. Und dann gab es ja eben schon die Info auch von Dr. Marco, dass das irgendwie nicht ganz so geplant war. Da habe ich natürlich nachgefragt bei Max und der sagt dann auch, naja, ich war da ein bisschen früher dran. Das war eine Misskommunikation, weil er erklärte das so, wenn man so verschiedene Sachen einstellt auf dem Lenkrad, dann dann redet man auch nicht so auf dem Funk, weil man dann ja irgendwie auch konzentriert ist etc. Und da ist dann irgendwie ein bisschen was durchgerutscht und dann war der da auf einmal leicht zu früh da, hat aber auch gesagt, ja, alles nicht so schlimm, weil hätte mich jetzt auch kein oder hat mich ja auch keine Position gekostet und war jetzt auch nicht so dramatisch. Aber es finde ich dann auch schon auch manchmal doch wieder erstaunlich, dass bei diesen Teams, wo alles normalerweise so professionell auf die Sekunden genau abläuft, dann doch mal noch so ein Fehlerchen passiert.
Ja, ist richtig. Am Ende sind es natürlich dann noch immer Sekundenbruchteile, die dann ja über Sieg und Niederlage entscheiden. Die hatten die Reifen offensichtlich ja noch nicht so wirklich parat für ihn. Also zumindest der eine war noch nicht da. Also ein bisschen Kuddelmuddel. Aber ich muss auch sagen, ich bin nach wie vor, wir hatten das ja durch Leo Lackner, unseren Datenexperten, auch so ein bisschen durchs Rennen getragen. Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass sie eben nicht mitgegangen sind mit dem zweiten Boxenstopp von Mercedes und ihn da draußen gelassen haben. Weil ich glaube, schlechtestenfalls wäre er auch Zweiter geworden. Ich glaube, dass er sich gegen Bottas hätte durchsetzen können, aber er hätte sich zumindest die Siegchance am Leben erhalten.
Lustigerweise hat das der Helmut, also Dr. Marco, ja auch dann im Interview bei mir nochmal aufgenommen und hat gesagt, sie hatten diese Überlegung, dann auch direkt zu covern und den Max auch direkt reinzuholen, dann auf die roten Reifen rauszuschicken. Aber nach deren Berechnungen, da müssen wir auch nochmal genau bei uns dann nochmal gucken, hat der Helmut gesagt, dass die hinter Bottas dann wieder rausgekommen wären. Der Leo sagte ja, das Gegenteil, ne?
Ich glaub unserem Leo.
Ich auch.
Ernsthaft.
Ich auch.
Ich glaube, ne, dem Leo.
Aber ich finde, Fakt ist auch, wenn du jetzt mal so insgesamt guckst, ich meine, klar, der Vorsprung von Lewis ist jetzt noch nicht so hoch, dass man jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss, aber Red Bull lässt einfach, finde ich, zu viel liegen, ja. Jetzt mal abgesehen von Imola, wo er es gepackt hat, auch dank eines überragenden Starts der Max, ist es jetzt auch schon wieder so ein bisschen, finde ich, das eigene Verschulden, dass sie es da verbockt haben mit diesem Boxenstopp, den sie irgendwie misskommuniziert haben und wo möglicherweise auch der fehlenden Antwort auf den zweiten Stopp von Lewis, diese Fehlerchen, die es davor gab. Also nochmal, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, die brauchen halt einfach eine perfekte Leistung auf allen Ebenen, um den Lewis zu packen und Mercedes. Und ich finde im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass da alle so auf Zack sind, dass sie es schaffen. Also ich zweifle gerade so. Ich fange an, langsam zu zweifeln.
Ich finde vor allem auch extrem interessant, weil ich habe ja mit Lewis Hamilton auch gesprochen und ich habe ihn gefragt, weil sein zweiter Boxenstopp, der sah ja so ein bisschen, der ist ja da so kurz vor knapp nochmal abgebogen, ne? Und es sah ja auch so last minute aus und das war's ja auch, weil Lewis sagt dann noch, ja, sie dachten eigentlich, Max kommt rein und sie wollten genau das Gegenteil von dem machen, was Max macht. Und deswegen hat er dann quasi nochmal das Lenkrad rumreißen müssen, als er gesehen hat, Max Verstappen fährt nicht in die Box und sich dann doch relativ schnell eben auch dann dafür entscheiden, das zu machen. Fand ich dann auch irgendwie ganz interessant so. Und da ist dann wieder die Frage, eben Peter, was du auch schon sagst, ist da vielleicht momentan einfach die Strategieabteilung von Mercedes doch noch irgendwie mehr auf Zack, beziehungsweise vielleicht auch einfach ein bisschen abgebrühter als die bei Red Bull?
Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Sascha, aber sie lassen zu viel liegen. Ob es nun die Strategie ist oder kleine Fehlerchen hier oder da, dann auch mal was den Max betrifft. Sergio Perez lässt so ein bisschen abreisen nach dem einen Superqualifying, was er hatte. Also irgendwie passt es da noch nicht so zusammen, dass ich sage, das macht Mut, dass die Jungs von Mercedes da vom Sockel stoßen.
Ja, es wird schon wieder in die andere Richtung gehen. Ich meine, es sind ja noch ein paar Rennen, also ich glaube, dass da die Möglichkeit schon noch da ist, gewisse Dinge zu reparieren. Aber du hast natürlich völlig recht. Rein faktisch gesehen, nach 4 Rennen, musst du sagen, Red Bull hatte eigentlich bei vielen Veranstaltungen das bessere Auto und damit eigentlich auch die Möglichkeit, mehr zu holen als nur einen Sieg, der ihnen gelungen ist. Und das ist schon ein bisschen bitter dann am Ende. Also auch strategisch gesehen, ne, ist es natürlich auch so. Und dabei hat Max Verstappen ja so viel richtig gemacht, gleich am Beginn, als er da davonzog und einen super Start ja erwischen konnte und sich da hart, aber fair, finde ich, gegen Hamilton durchgesetzt hat. Also das war schon beachtlich. Ist halt schon ein bisschen bitter, ne, am Ende des Tages.
Definitiv. Und vor allen Dingen, was ich ja natürlich auch wieder witzig fand, ist, dass das fast der Mazepin da nochmal eine Rolle gespielt hätte. Das ist fast der Edelhelfer gewesen hier von Red Bull, aber der weiß gar nicht, wem er alles helfen soll. Vielleicht fängt er mal bei sich
vielleicht
an.
Vielleicht sich selbst, ja, genau. Das sollte mal anfangen.
Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne?
Die Frage ist ihm noch zu helfen?
Ja, wirklich, ne? Also ich hatte ja so ein bisschen tatsächlich den Eindruck nach den freien Trainings, dass er so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht, aber irgendwie scheinen das wirklich nur die Lichter der entgegenkommenden Lok zu sein. Also irgendwie wird es nicht besser bei ihm. Es ist schon zum Verzweifeln, ne? Mal gucken, was da noch kommt. Ich meine, im Qualifying hat er Norris das Qualifying versaut von McLaren. Also diese Serie endet nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr, dass das gefährlich werden könnte für ihn, was diese Saison betrifft? Erlebt er das Ende oder passiert da was?
Ja, nein, das glaube ich schon. Also am Ende wird er nicht ausgetauscht werden von Haas, weil der Papa ist ja der mit Hauptgeldgeber der ganzen Party. Also deswegen wird man ihn da nicht vor die Tür setzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und so, klar macht er Fehler, ne? Aber da gab es schon schlechtere in der Geschichte der Formel 1. Der wird schon die Kurve kratzen und da das wieder hinkriegen.
Ja, wobei ich dazu jetzt gesehen auch mal ein paar Sachen nochmal gelesen hatte, auch im Vorfeld jetzt von diesem Wochenende. Und möglicherweise kann das vielleicht schon ein Thema werden. Da ging es nämlich um die Geschichte, ob die FIA möglicherweise ihm die Superlizenz entziehen könnte, wenn sie der Meinung sind, dass er andere Fahrer zu sehr gefährdet und zu wenig Fortschritt macht in seinem Lernprozess, sage ich jetzt mal. Denn da gab es auch schon mal so einen Fall, wo das passiert ist. Also es gäbe im Prinzip fast sogar sozusagen eine Art Präzedenzfall. Also ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, ne? Aber wer weiß, wie das so weitergeht. Und wenn der sich da nicht steigert und da ständig den Leuten irgendwie im Weg steht, kann es halt schon sein, dass da vielleicht die FIA tatsächlich mal irgendwie drüber nachdenken könnte.
Naja gut, aber man darf natürlich auch nicht den Einfluss seines Vaters vergessen, der natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und klar sollte das keine Ausrede sein und kein Schutzschild, viel Geld zu haben. Aber unterm Strich geht es immer ums Geld. Und das kann ich mir
definitiv... Nicht nur das größte Wohnmobil, sondern auch den längsten Hebel offensichtlich. Ne? Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich würde Nikita mittlerweile sehr vermissen. Ne? Also das ist ja fast die große Unbekannte, die wir fast bei jedem Rennen dabei haben und bei jedem Qualifying. Also das Ach so. Ist ja... Das ist ja...
Bonbon Surprise oder was?
Ne, das ist ja, ja, aber das ist ja fast schon so ein bisschen, also ne, die Formel 1 denkt sich ja so viele Sachen aus, die Qualifying Races und, also da haben sie doch mit Nikita Mazepin gerade jemanden, der da nochmal richtig Schwung reinbringt, ne, ins Feld.
Wobei, ich finde schon manchmal ein bisschen arg hart. Also klar, ne, der Kerl hat natürlich auch alles dafür getan, dass man mit dem ganz großen Glas auf ihn guckt. Das ist schon richtig. Aber ja, der kommt natürlich jetzt auch in so eine Spirale rein. Also, ne, ich erinnere da nur mal an den Funkspruch.
Hat er sich erarbeitet?
Ja, natürlich, aber trotzdem, ich denke da nur noch mal an den Funkspruch, den es da mal gab vor ein paar Jahren in Baku, als hier der Renningenieur Gary Gannon übrigens, ne, der jetzige von Mick, zu Romain Grosjean gesagt hat, als der sich gedreht hat, Eriksen hit us, ja, der war gar nicht da. Also das ist natürlich jetzt im Reflex immer relativ schnell da zu sagen, der Mazepin hat wieder Mist gebaut. Ja, so ist es. Ich meine, klar, natürlich ist er auch in den meisten Fällen schuld. Stimmt natürlich auch.
Ich fand halt lustig, als ich nach der Quali auch mit ihm gesprochen habe, mit Nikita Mazepin. Und er hat im ersten Moment erstmal so sagte, ja, nee, das war doch jetzt mein erstes cleanes Qualifying, also ne, wo für ihn im Prinzip alles super gelaufen ist, ja, wo ich mir dann dachte, ich glaube, der Lando Norris sieht das ein bisschen anders. Ja. Aber vielleicht ist das jetzt auch für ihn selber so eine Art, ich sag mal, Schutzfunktion, dass er sich dann für sich da die positiven Sachen rauszieht und sagt, nö, ich hatte ein sauberes Qualifying, bei mir lief das super, damit er dann eben nicht in diese Spirale reinkommt und vielleicht dann doch auch mal schafft, einen Schritt vorwärts zu gehen und da eben nicht so in jeden Vorfall involviert zu sein, den es da gibt.
Ja, sein Teamkollege Mick hat ihm ja in der Qualifikation auch wieder ordentlich die Grenzen aufgezeigt, muss man auch sagen, ne? 7/10, das ist natürlich schon Wahnsinn, im Rennen auch über eine halbe Runde Vorsprung von Mick auf Nikita Mazepin, das ist natürlich schon auch ja, bemerkenswert, aber für Mick ging, glaube ich, in dem Rennen nicht so viel, das liegt natürlich an der Strecke, der Haas, das Auto ist schlecht, das bekommt er da natürlich auch extrem zu spüren. Sandra, du hast dich ja nach dem Rennen mit ihm unterhalten. Ich glaube, er konnte das dann schon auch so einschätzen, ne, was möglich ist.
Er konnte das total einschätzen, war aber auch frustriert. Hat er auch offen zugegeben, war frustriert, dass es einfach auch nicht so gelaufen ist. Und das war ja auch das, worüber wir auch schon vor einiger Zeit mal im Podcast gesprochen hatten, dass es natürlich auch bei dem Weg, den er nimmt, wo es eigentlich bisher stetig nach oben ging, wird irgendwann der Punkt kommen, wo es auch mal so einen Dämpfer gibt, sage ich jetzt mal. Und den Dämpfer, so einen kleinen Dämpfer, hat er wahrscheinlich jetzt hier in Barcelona bekommen. Zumal ja auch, und das war ja auch, hatte Peter ja auch in der Moderation dann gesagt, dass eine Szene war, die wir alle gar nicht sehen konnten, weil die gar nicht im Worldfeed, also in diesem Signal, was wir senden und bekommen, zu sehen war, dass der Boxenstopp ja auch richtig schief lief, weil er da irgendwie auf einmal mit einem blockierenden Rad zu schnell reingerauscht ist und dann auch selber im Interview echt so ein bisschen geschockt noch davon war und einfach nur froh war, dass da niemandem was passiert ist. Das ist natürlich auch eine Situation für so einen jungen Kerl in seinem vierten Formel-1-Rennen. Das kann ich gut verstehen, dass man da erstmal vielleicht ein bisschen den Schock dann auch mit auf die nächsten paar Runden nimmt.
Was mir übrigens aufgefallen ist, als ich im Fahrerlager war, ich war ja nicht so viel, weil ich ja meistens in unserem kleinen Kommentatoren-Container rumsitze und dort mich abspreche mit vor Ort. Ja, ernsthaft, ich meine, das ist ja alles wunderbar, wir haben da ja alle Top-Möglichkeiten, aber ich komme da natürlich wenig ins Fahrerlager rein, weil der Weg dann doch relativ weit ist und normalerweise die Kommentatorenkabinen dann an der Rennstrecke doch in der Nähe des Fahrerlagers sind. Insofern ist das dann teilweise gar nicht machbar. Aber mir ist was aufgefallen. Zum einen, dass sich das Fahrerlager wieder mit Leben füllt. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass auch Prominente da waren und sind. Aber da waren jetzt auch so kleine, so Inseln quasi aufgebaut, gleich am Eingang rechts, wie so eine, was war das, wie so eine kleine Bar oder was war das? So ein Holzstand oder so genau habe ich es nicht erkannt.
Naja, es geht ja darum, dass ja auch die Formel 1 versucht, nachhaltiger zu werden und daran zu arbeiten, dass man mit der Zeit geht. Und das war der Nachhaltigkeitsspot. Da saß das ganze Wochenende lang ein junger Mann und da konnte man quasi hingehen und sich drüber informieren, was die Rennstrecke Barcelona so tut, um quasi nachhaltiger zu werden. Und was ich dabei extrem nett fand, war, dass da alte Pirelli-Reifen hergenommen wurden und zu im Prinzip Blumenkästen umfunktioniert wurden. Also da habe ich mir gedacht, das nehme ich vielleicht auch so mal als kleine Heimdekorationsidee mit. Vielleicht frage ich mal Mario Isola, ob er so einen Reifen für mich übrig hat, dann mache ich da auch so ein Blumenbeet draus.
Frag mal Lewis Hamilton, der hat da auch noch so viele Dinge davon zu Hause, oder?
Ein paar, ja, hundertste Pole, da gehen ja auch schon wieder die Bilder rum mit so einem Altreifenlager, ja, wo er die alle hinschmeißt, weil man ja immer als Pole-Sitter, als derjenige, der die Pole geholt hat von Pirelli, so einen kleinen Reifen bekommt als Trophäe. Die wirft er dann achtlos vielleicht bei sich in den Keller, was auch immer. Übrigens, da kommen immer ganz viele Fragen rein über Instagram, wo die Reifen denn hinkommen, was mit diesen alten Reifen passiert, die hier verwendet werden am Wochenende von Pirelli. Das ist ja so, dass die recycelt werden. Also man macht da erstmal die Analyse von Pirelli und die Teams bekommen natürlich die Daten und dann werden die Dinger zerhäckselt und werden wieder zu anderen Reifen oder irgendwelchen anderen Gummiteilen umfunktioniert. Nur so viel dazu. Aber ich dachte ernsthaft bei diesem Häuschen, was da ist, dass das eine Bar wäre oder irgendwie, oder es gibt so ein bisschen was zu essen, Tapas oder so, weil das könnte ja dann auch langsam wieder stattfinden.
Hast du wohl falsch gedacht, Sascha, ne? Also auch mal ein bisschen auf Nachhaltigkeit gucken. Übrigens für mich, die Szenen oder beziehungsweise die Aktionen des Wochenendes war, dass ja fast beide Experten auch verloren haben, ne? Sowohl den Timo als auch den Ralf, ne? Timo, der bei Williams ja jetzt fast schon unterkommen wird, ne? Falls George Russell doch zu Mercedes wechseln sollte, wobei das Dementi kam ja gleich von Toto Wolff, aber die beiden, Jost Capito, der CEO von Williams, der deutsche, wahnsinnig sympathischer Kerl, und Timo, die haben ja fast sich da schon einigen können bei uns im On, als wir das Interview hatten und haben ja auch nachher die Telefonnummern ausgetauscht. Also das sieht doch sehr gut aus, ne? Dass wir den Timo da nochmal in ein Formel-1-Auto schieben können. Und der Ralf, der wird Teamchef werden demnächst. Ne? Bei AlphaTauri sieht es ja auch nicht so gut aus mit dem Franz gerade. Ralf zu Gast gewesen und ja dann auch am Freitag, als er aus der Garage kam bei AlphaTauri, gleich mal das Interview gegeben bei Timo und mir, ne, zum großen Erstaunen von Franz Toast, der dann ein bisschen später kam.
Ja, kleiner Scherz natürlich am Rande für all diejenigen, die jetzt vielleicht sich schon Sorgen machen, dass wir demnächst ohne Experten dastehen. Aber das mit Williams und mit Timo Glock, mit Testfahrten zumindest, das wäre schon mal eine Sache, würde ich sagen. Sind wir hart am Arbeiten dran, auf jeden Fall. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, Ralf war ja kurzzeitig auch da, zumindest am Donnerstag, Freitag und Samstag, weil sein Sohn ja gefahren ist, der David in der Formel 3. Der hat ein bisschen Pech gehabt, ne? Also der lag ja in Führung und ist dann abgeräumt worden vom kleinen Fittipaldi.
Der kleine Frechdachs.
Unverschämt. Hat den irgendeiner gesehen, den Fittipaldi? Den müssen wir mal irgendwie so zum Thema Nachhaltigkeit. Können wir mal.
Nachhaltig eben ins Buch schreiben, oder wie?
Ja, genau.
Aber nur sein.
Peter, ich du kannst ja mit ihm
Fittipaldi, wie die Brasilianer übrigens sagen. Ne? Aber ich habe nur seinen Bruder gesehen, den Ersatzfahrer von Haas. Emerson Fittipaldi habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wird auch Zeit, dass der immer wieder an den Track kommt. Auch ein wahnsinnig sympathischer Typ, das muss man schon sagen.
Ja, Gerüchten zufolge hat er Probleme momentan mit den Corona-Masken hier. Ne? Kannst du ja ein Lied davon singen, was die Nase und so.
Kann er sich gerne bei mir melden, ne? Ja, ich habe auch meine Nase, die kämpft sich auch immer den Weg in die Freiheit, muss dann immer wieder zupfen, aber irgendwie geht uns das ja allen so.
Ich glaube, das liegt am Bart. Hey, das liegt am Bart. Ich habe zum Beispiel ich habe doch keinen Bartwuchs oder fast keinen. Das ist ja bei mir nur eine Subkultur. Und bei den etwas männlicheren Kollegen offensichtlich, die mehr Bartwuchs am Kinn haben. Ja, du natürlich, du, selbstverständlich. Und der Timo. Ja, da ist es so, dass die Maske sich da quasi an den Barthaaren festhängt. Und wenn ihr dann redet, zieht's die runter.
Genau, das ist es nämlich.
Ich glaube das nämlich auch, weil man muss ja jetzt schon auch mal sagen, also auch für eine Frau habe ich jetzt ja auch nicht unbedingt ein Stupsnäschen. Ne?
Was kommt jetzt? Achso, ich dachte, du kommst jetzt auch, dass du Bart...
Nee, Bart habe ich keine Sorge. Aber ich habe ja eben auch kein wirkliches Stupsnäschen. Und bei mir rutscht die Maske nicht so. Und deswegen unterstütze ich die Theorie von Sascha. Sascha, dass es mit den Barthaaren zu tun hat, weil bei mir kann nichts im Barthaar hängen bleiben.
Aber das könnte demnächst dann auch für die Jungs ein ganz guter Test sein, ne? Wenn du eine Frau vor dir stehen hast, wo du nicht genau weißt, wie die aussieht und die redet und dann rutscht die Maske, dann könnte es sein, dass es an ihrem Bartwuchs liegt.
Ach, du wolltest schon sagen, wo man sich nicht sicher ist, ob es da ist, ja.
Also nach unserer Theorie.
Ja, es hat sich ja hoffentlich bald erledigt. Ja, uns ist nur unsere Theorie. Ja, bevor wir weiter Spaß und Gaudi machen und uns um Kopf und Kragen reden, das hier für euch. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Ja, also egal ob mit Bart, ohne Bart, mit Mund-Nasenschutz oder ohne Mund-Nasenschutz, ihr verpasst also nix, wenn ihr bei uns mit dabei seid. Und die Sandra hat eine Idee, einen Einfall zur Nasen- und Mundabsperrung offensichtlich.
Ja, ich wollte dazu noch mal ein anderes Thema sagen, Sascha, weil du ja auch gesagt hast, du sitzt da immer so oft in deinem Kommentatoren-Kabüsken da. Kannst auch eigentlich ganz froh sein, weil ich bin den ganzen Tag draußen und ich habe jetzt wieder ein zweifarbiges Gesicht, weil oberhalb der Maske ist alles total braun und da, wo die Maske ist, ist noch eher so die Winterfarbe, also eher so wandweiß, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe mich aber täglich mehrfach vernünftig mit Sonnencreme eingeschmiert und habe jetzt trotzdem Two-Face.
Ich habe einen super Trick für dich für Monaco. Du setzt einfach eine Taucherbrille auf, weil dann kommt da auch keine Sonne ran, dann ist quasi alles bleich. Du kannst aber sehen. Ist doch super.
So, und jetzt komme ich, ne? Ihr lacht immer schön über mich, über meine Disziplin und meine Ordnung, ne? Dass ich nie was dabei habe und immer alles vergesse. Und wer hatte Sonnenschutzfaktor 50 dabei und hat keinen Sonnenbrand? So, der Papa nämlich.
Sonnenbrand habe ich auch nicht. Ich habe eine gute Farbe im Gesicht oberhalb der Maske.
Na, die einen sagen so, die anderen so.
Damit muss ich mich nicht auseinandersetzen. Ich sitz da schön in meinem Kabuff, ich krieg nichts ab, aber dafür kriege ich einen Kaffee gereicht vom lieben Timo. Der hat die Rolle vom Ralf super übernommen und hat mich gut versorgt. Also es hat Spaß gemacht. Für Timo übrigens, ne, war es das allererste Rennen, das er kommentiert hat, also mit dabei.
Hat Applaus bekommen in der Abschlussbesprechung, ne? Also waren alle begeistert.
Ja, ja, völlig zu Recht. Genauso wie Leo Lackner, unser Datenguru.
Unsere Männer des Tages sozusagen. Leo und der Timo.
Ja, leider können wir das nicht über Sebastian Vettel wieder sagen. Ne? Das ist natürlich schon auch echt eine schlimme Nummer. Lance Stroll ja auch nicht wirklich großartig gefahren. Also das Auto ist offensichtlich nach wie vor Murks. Trotz der Updates und dem neuen Unterboden.
Aber ich glaube, dass es in diesem Rennen vor allem auch wieder Thema Strategie war. Weil das hatte Sebastian auch sofort im Interview angesprochen, dass er gleich gesagt hat, ja gut, vielleicht hätten wir uns da was anderes ausdenken müssen. Wollte dann aber gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil er sich gedacht hat oder auch gesagt hat, erstmal lieber nochmal den Überblick verschaffen, weil er auch sagt, als Fahrer hast du einfach, was die Strategie angeht, im Auto nicht den kompletten Überblick. Also er wollte sich erst nochmal den Überblick verschaffen, was die sich da so in der Strategieabteilung bei Aston Martin gedacht haben, bevor er dann quasi seinen Senf dazu gibt, ob das jetzt clever war oder nicht. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er damit, was da der Kommandostand ihm aufgetragen hat, strategietechnisch nicht ganz so zufrieden war.
Das ist ja die alte Leier. Der Ralf sagt es ja schon seit Wochen, Monaten fast schon, dass er sagt, bei Aston Martin sind sie in vielen Dingen schon weiter, als dann das Personal es zulässt, oftmals. Also das hängt eben auch damit zusammen, dass am Kommandostand dann vielleicht auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also dass man praktisch mehr will, als man kann und dass das noch ein etwas längerer Prozess ist, bis man sich da in eine Position gebracht hat, dass man wirklich sagen kann, man macht den nächsten Schritt bei Aston Martin.
Ich bin mal gespannt. Auch das Thema Ottmar Schaffner hatten wir ja auch schon und Lawrence Stroll. Lawrence Strulovic, wie wir ja auch gelernt haben, ne, in den letzten Wochen.
Ja.
Also da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das so gut gehen wird und auch bis zum Ende der Saison oder ob danach dann was kommt zur neuen Saison. Da passt auf jeden Fall einiges nicht zusammen und ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema nervt auch so langsam. Ne? Auch Sebastian weiß man irgendwie auch nicht mehr so richtig, tut er einem leid. Das will er ja nicht, dass man Mitleid stiftet. Das soll er auch nicht bekommen als viermaliger Weltmeister. Aber es ist auf jeden Fall nervig, jedes Mal auch den Sebastian da zu sehen. Sondern wir haben auch schon drüber gesprochen, mit Mütze, Sonnenbrille, Maske, leiser Stimme. Also wird Zeit, dass der Knoten da mal gelöst wird. Auf jeden Fall, ja, kein schönes Thema.
Nee, aber ich finde halt irgendwie, ich finde es auch echt ein bisschen schwierig, weil, wie du schon sagst, Mitleid will er nicht, Kritik will er aber irgendwie auch nicht, weil auch wenn du dich hinstellst im Interview und ihn auf den Kopf zufragst, ey, was läuft denn hier eigentlich nicht, kriegst du irgendwie auch keine vernünftige Antwort so richtig. Ich bin da auch manchmal echt so ein bisschen ratlos. Ich würde ganz gerne mal hinter die Sonnenbrille und die Maske und die Cappy in diesen Kopf reingucken, was da bei ihm wirklich vorgeht, weil ich meine, das hatten wir auch schon so oft thematisiert, das kann für ihn ja auch jetzt echt nicht das Gelbe vom Ei sein, nachdem er, kommt er da von dieser Seuchenzeit bei Ferrari, dachte sich, jetzt geht's alles irgendwie bergauf und irgendwie hat er das Pech am Schuh irgendwie mit rübergenommen, so ein bisschen.
Ja, schade. Deswegen heißt es für Aston Martin nach Monaco gucken. Dort wird zumindest mal ein Aston Martin das Feld anführen, weil das Safety Car wird Aston Martin sein.
Siehste.
Also es ist ja so, dass das immer wieder sich abwechselt.
Da haben wir noch
und,
was.
Und in Monaco passt ja zumindest dann auch der Aston Martin irgendwie mit seinem 007-Glanz dann auch hin. Und dann wird Bernd Mainländer in dem grünen Aston Martin sitzen und da um den Kurs fahren. Nächstes Rennen und da freuen wir uns alle natürlich extrem drauf.
Ja, vor allen Dingen auch, weil wir die Möglichkeit haben, Sebastian und Mick ja dann auch zusammenzubringen.
Das wird super.
Da freue ich mich sehr darauf, dass wir das schaffen. Also jetzt schon mal vormerken, unbedingt natürlich wie immer dann auch spätestens am Sonntags einschalten. Vorberichterstattung, also da kommt dann ein langer, langer Beitrag mit den beiden. Also darauf freue ich mich und auch auf noch mal mehr Zuschauer als jetzt in Barcelona, ne? Da ist richtig was los.
7.500 Zuschauer jeden Tag sind zugelassen. Das sind 30% dessen, was normalerweise am Tag dahin passt. Und wir haben gehört, dass gerade das, was die Absperrungen anbelangt, weil es ja mitten in der Stadt ist, das offensichtlich auch ein sehr gutes Konzept gibt. Bin mal gespannt. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und gibt's ja dann auch noch eine weitere Ausgabe unseres Podcasts Backstage Boxengasse mit Sandra, Peter und mit mir. Für all diejenigen, die ihn noch nicht abonniert haben, macht das. Den gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Verpasst da jedenfalls mal nichts, weil er nämlich sofort immer die neueste Ausgabe dann runtergeladen bekommt. Und sagt's gerne weiter und schreibt in die Kommentare rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr euch wünscht, was ihr endlich mal hören wollt. Also nochmal der Hinweis, jeden Dienstag gibt's immer eine neue Ausgabe von Backstage Boxengasse, dem Formel-1-Podcast von Sky. Und wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Und jetzt
mach's gut.
Was?
Bocadillos. Passt auf euch auf.
Und ein kaltes jetzt Bierchen oben auf der Dachterrasse. Timo kam gerade hier schon einmal vorbei und hat gesagt, so, auf nach oben. Also, das ist jetzt unsere Aufgabe, das machen wir. Und sagen tschüss hier aus Barcelona. Adios.
Adios.
Adios, wollte ich auch sagen. Ciao, ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.